Liebe Gottesdienstgemeinde, ein Kämpferherz hat aufgehört zu schlagen. Er hat bis zum Schluss gekämpft. Gekämpft und doch verloren. Haben Sie diese Sätze auch im Ohr? Ganz häufig begegnen sie uns in Traueranzeigen in der Zeitung oder auf Trauerkarten. Vielleicht haben Sie sie auch schon verwendet, als Sie so eine Anzeige für einen nahen Verwandten aufsetzen mussten. Sie begegnen uns diese Sätze vor allem dann, wenn Krankheit im Spiel war, seelisch oder körperlich. Ja, dann haben Menschen manchmal das Gefühl, dass das Leben einem Kampf gleicht. Einem Ringen mit der Krankheit, mit dem Sterben, mit dem Tod. Und wer sowas bei einem lieben Menschen mal miterleben musste, der weiß genau, was damit gemeint ist. Ja, solche Erfahrungen, die können einem tatsächlich vorkommen wie ein Kampf ums Leben. Jetzt ist es bloß so, manchmal werden diese martialischen, diese kriegerischen Sprachbilder vom Siegen und vom Verlieren, vom Kämpfen auch in völlig anderen Situationen verwendet, manchmal auch ein bisschen achtlos. Da wird dann auf RTL, vielleicht kennen Sie es, auch gern mal vom Kampf um den Dschungelthron gesprochen. Oder manche werden sich erinnern, wir hören von der Wasserschlacht von Frankfurt, damals bei der Fußball-WM 1974. Und im selben Jahr, 1974, da verfolgen Millionen Menschen weltweit den sogenannten Rumble in the Jungle. Vielleicht haben Sie es im Ohr, die sogenannte Schlägerei im Dschungel, damals zwischen Muhammad Ali und George Foreman. Wer sich übrigens klar macht, wie streng die Regeln beim Boxen sind, der kommt, glaube ich, nicht auf die Idee, das als eine Schlägerei zu bezeichnen. Aber es ist doch so, diese martialischen, kriegerischen, zum Teil auch gewaltrelativierenden Sprachbilder, ich finde, die lassen sehr, sehr tief blicken, was uns Menschen so alles fasziniert und in seinen Bann zieht. Aber dass wir Menschen eben so ticken, ich finde, es darf uns heute im Gottesdienst nicht blenden. Heute geht es nämlich um eine andere Art Kampf. Heute geht es wieder um die geistliche Waffenrüstung, die beschäftigt Sie hier in der Gemeinde in diesen Wochen in einer Predigtreihe, in einer Gottesdienstreihe. Ja, und wenn Autoren wie zum Beispiel Paulus im Neuen Testament oder die Leute nach ihm solche kriegerischen Sprachbilder benutzen, dann hat das nichts mit TV-Vermarktung oder mit Sensationslust zu tun, sondern dann sagen die einfach nur, was Sache ist. Sie wissen das wahrscheinlich, Ephesus, diese Stadt, die gehört im ersten Jahrhundert zum Römischen Reich. Das heißt, Ephesus ist einer Supermacht unterworfen, der antiken Supermacht schlechthin. Eine Supermacht, für die es völlig normal ist, andere Völker zu unterwerfen, Krieg, Gewalt, Waffen als völlig normale Werkzeuge, um den eigenen Machtbereich weiter auszudehnen. Damals ist ja noch längst keine Rede davon, dass man Angriffskriege ächten soll und auch keine Rede davon, dass die Genfer Konvention gilt. Nein, Krieg, Waffengewalt, Rüstung, für die Menschen in Ephesus damals ist es vielleicht nicht völlig alltäglich, aber es ist schon Teil ihrer Erfahrungswelt. Es ist denkbar. Jetzt kommt also der Epheserbrief. Vielleicht haben Sie es im Ohr. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift ihr die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. Liebe Gemeinde, darf der das? Darf dieser Autor so reden? Verherrlicht er nicht die Gewalt, indem er sich dieser kriegerischen Sprachbilder bedient? Schließlich redet er nicht nur von harmlosen Wasserschlachten oder vom Kampf um den Dschungelthron oder von Rumbles in the Jungle. Er redet von was ganz anderem, von listigen Anschlägen, vom Widerstand gegen die Mächtigen und davon, das Feld zu behalten. Man könnte ja mal fragen, wer redet denn da eigentlich? spricht da ein neutestamentlicher Autor oder spricht da ein Feldherr einer Armee? Und die Epheser oder auch wir, welche Rolle kommt uns dabei eigentlich zu? Sind wir Soldaten Gottes? Vielleicht sogar Kanonenfutter? An dieser Stelle eine Warnung. Das alles, auch was Sie hier aufgebaut sehen, das lädt ja, könnte man sagen, dazu ein, es sich vielleicht auch ein bisschen leicht zu machen. Wir gegen die, wir Krieger des Lichts, Christen, ausgerüstet mit den Waffen Gottes gegen die anderen, gegen die Ungläubigen, die Mächtigen, die Gewaltigen oder gegen wen auch immer. Ich glaube, auf so eine Falle sollten wir nicht reinfallen. Vor allem nicht in einem Land wie Deutschland. Einem Land, das sich vor über 100 Jahren nicht zu schade war, seine männliche Jugend in einen brutalen Abnutzungskrieg zu schicken. Gott mit uns, war das Motto 1914. Genau das bekam eine ganze Generation damals eingeflößt, als so eine Art moderne Kreuzritter gegen die ach so bösen Franzosen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mir läuft es immer noch kalt den Rücken runter, wenn ich Propagandaplakate von damals sehe. Aber nochmal der Epheserbrief. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Machen wir es uns also nicht zu leicht. Lassen wir uns nicht dazu verführen, zu einem Weltbild, in dem es nur hell und dunkel gibt, nur schwarz und weiß. Es ist ziemlich einfach, sich in so einem Weltbild auf die gute Seite zu stellen, auf die Seite des Lichts, die Seite der Helligkeit, auf die Seite derer, die im Auftrag Gottes für Wahrheit kämpfen und dabei angeblich von den Mächtigen unterdrückt werden und klein gehalten. Ja, wenn ich mich in so einem Kampf wähne, und zwar auf der guten Seite, dann muss ich mich natürlich auch gegen die unfairen Mittel der anderen zur Wehr setzen und vielleicht auch selber zu bestimmten, zu aggressiven Mitteln greifen. Und genau an der Stelle wird's verdächtig. Wir hören im Epheserbrief von der geistlichen Waffenrüstung. Wenn Sie den Blick hier nach rechts von Ihrer Seite aus wenden, oder wenn Sie es in der Bibel nachlesen, dann ist es ja ganz spannend, von welchen Waffen der Autor da spricht. Es sind nämlich als allererstes mal drei Kleidungsstücke und danach drei Waffen. Und zwei von diesen Waffen sind reine Verteidigungswaffen. Und auch die drei Kleidungsstücke, bei denen geht es auch darum, nicht zunächst anzugreifen, sondern darum, dass sie uns Standfestigkeit verleihen. Wie zum Beispiel der Gürtel, von dem wir heute ja schon gehört haben und um den es heute geht. So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit. Ein Gürtel also nicht aus Leder oder aus Kunststoff, sondern gemacht aus Wahrheit. Legt euch die Wahrheit um eure Hüften wie einen Gürtel und sorgt so dafür, dass ihr nicht über eure anderen Kleider stolpert. Das ist ein starkes Bild, das der Epheserbrief hier wählt. Umso mehr, wenn man sich klar macht, was mit diesem Wort Wahrheit in der Bibel alles mitschwingt. Das werden Sie wissen, in der Bibel bedeutet Wahrheit seinem Grundsinn nach eigentlich so etwas wie Treue, Beständigkeit, Zuverlässigkeit. Und deswegen ist es auch so, dass das Gegenteil von Wahrheit im Alten Testament nicht nur Lüge oder Unwahrheit ist, sondern auch Unzuverlässigkeit. Wer dagegen aus der Wahrheit lebt, besser aus der Wahrhaftigkeit, der ist zuverlässig, aufrichtig, auf den kann man sich verlassen, auf gut Deutsch gesagt. Sie haben es wahrscheinlich im Ohr, Psalm 100, da hören wir, wen das Volk Israel damals als besonders wahrhaftig erlebt. Sie können sich's schon denken. Denn der Herr ist freundlich und seine Gnade währet ewig, Psalm 100, und seine Zuverlässigkeit für und für. Für Israel ist es völlig klar, es gibt niemanden auf dieser schönen, weiten Welt, der zuverlässiger ist als der, der seine Versprechen immer hält. Der nämlich, der zu Abraham gesagt hat, ich will deine Nachkommen zahlreich machen und ich will immer bei euch bleiben. Es ist derselbe, der auch zu Mose gesagt hat, ich will euch aus der Sklaverei herausführen, ich will euch aus Ägypten rausführen in ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Und sodann ist es auch der, der sein Volk sogar dann nicht verlassen hat, als es aus seinem Land in die Gefangenschaft geführt wurde nach Babylon. Das ist das Level an Wahrheit, an Zuverlässigkeit, an Aufrichtigkeit, mit dem wir es hier zu tun haben. Hier geht es nicht um irgendwelche kleinen Notlügen oder um andere Belanglosigkeiten. Wir hören hier nichts anderes als genau das. So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit der Zuverlässigkeit, wie ihr sie von Gott gewöhnt seid. Nichts anderes ist ausgesagt. Aber ganz ehrlich, da könnte einem ja auch Angst und Bange werden. Also mir jedenfalls. Wenn ich mir überlege, in so einem geistlichen Kampf gegen wen auch immer, ich glaube, ich wäre da nichts als Kanonenfutter. Steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit der Zuverlässigkeit, wie ihr sie von Gott kennt. Mal ganz ehrlich, wer von Ihnen würde die eigene Zuverlässigkeit ernsthaft mit der Zuverlässigkeit Gottes vergleichen wollen? Wer würde sich ernsthaft in dieser Frage mit Gott messen wollen? Was glauben Sie, wenn man die beiden auf zwei Schalen einer Waage legt, welche dann wohl nach unten sinken würde? Unsere oder die Gottes? Also wenn ich da an meine eigene Zuverlässigkeit denke, dann ist es dann nicht immer so besonders weit her. Hier mal eine E-Mail unbeantwortet lassen und dann irgendwann voll ganz vergessen. Herzlich willkommen im Posteingang Böhmerle. Oder dort der älteren Tochter versprechen, dass man ihr abends ein Buch vorliest und dann doch spontan zum Trauergespräch müssen. Welcome to my life. Ja, und selbst die von Ihnen, die bei diesen Beispielen sagen, also mir würde sowas nicht passieren. Gegenüber dem, was wir von Gottes Treue und Zuverlässigkeit in der Bibel hören, würden Sie da Ihren Hut gern in den Ring werfen und sich mit Gott messen? Ich jedenfalls nicht. Ich muss ganz ehrlich, ganz wahrhaftig von mir sagen, mein Gürtel, der Gürtel meines Lebens, der besteht viel zu oft aus halbgaren Versprechungen, aus gut gemeinten, aber letztlich unerfüllbaren Zusagen, aus verheißungsvollen, am Ende aber doch enttäuschenden Ankündigungen. Standfestigkeit ist für mich was anderes. So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit, mit Zuverlässigkeit, mit Beständigkeit. Aber wie wäre es denn, liebe Gemeinde? Wie wäre es denn, wenn es hier im Epheserbrief nicht um meine eigene Wahrheit ginge? Wenn es nicht um meine eigene Beständigkeit, um meine eigene Zuverlässigkeit ginge? Wie wäre es denn, wenn da einer wäre, der von sich sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben? Wie wäre es denn, wenn einer da sagen würde, ich bin der Weg und ich bin die Zuverlässigkeit und das Leben? Wie wäre es wohl, wenn ich sie sehen könnte mit meinen eigenen Augen, diese Zuverlässigkeit Gottes, und zwar immer dann, wenn ich ins schmerzverzerrte Gesicht des Gekreuzigten blicke? Wie wäre es denn, wenn ich sie hören könnte, diese Zuverlässigkeit Gottes, immer dann, wenn ich die Stimme des Auferstandenen höre, wie er mir zuspricht, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Und wie wäre das, wenn ich sie auf meiner eigenen Zunge schmecken könnte, diese Zuverlässigkeit Gottes in den Gaben von Brot und Wein? Und wie wäre es zuletzt, wenn ich sie spüren könnte, diese Zuverlässigkeit, wie ein Gürtel, der meinen Körper umgibt, weil ich darauf vertrauen kann, auf das, was Jesus sagt, ich bin für dich da. Ich glaube, das würde den Druck von mir nehmen. Ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so geht. Dann muss ich mir nämlich jetzt keinen Wettkampf mit den anderen mehr leisten, wer am aufrichtigsten, wer am zuverlässigsten, wer am beständigsten, wer am wahrhaftigsten ist oder lebt. Oder anders gesprochen, ein Wettkampf darum, wer Gott am nächsten kommt. Wenn ich das für mich annehmen kann, dass da ein anderer ist, der zu mir sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben auch für dich, dann erlebe ich genau das mit meinen Sinnen, mit meinen Ohren, mit meinen Augen, meinem Herzen, dass ich diese Kämpfe des Lebens, und ja, das Leben kann ein Kampf sein, dass ich diese Kämpfe nicht allein kämpfen muss, dass ich gut gerüstet bin, wie Pastor Gottwald letzte Woche es ausgedrückt hat, gut gerüstet mit der Treue, mit der Beständigkeit Gottes, weil es sein Sohn ist, der mir diesen Gürtel umlegt. Amen.